Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mehr als 1000 Spezialistinnen und Spezialisten kommen am Mittwoch in Mannheim zusammen zum Deutschen Schmerzkongress, dem größten Treffen seiner Art hierzulande. Dort tauschen sie sich bis zum Wochenende aus über die neuesten Ergebnisse, über das vielfältige Thema Schmerzen, vernetzen sich und stehen an einem Tag auch Patienten online Rede und Antwort. Dagny Holle-Li ist Co-Kongresspräsidentin des Deutschen Schmerzkongresses und Oberärztin am Westdeutschen Kopfschmerzzentrum des Universitätsklinikums Essen. Und ich habe sie gefragt, welche Art von Schmerzen sind am meisten verbreitet?
Ja, also das, was man so sagen kann, ist, was sehr häufig ist, sind Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Das sind so sicherlich die beiden häufigsten Sachen. Und dann muss man davon aber noch abgrenzen, weil das ja chronische Schmerzen sind, akute Schmerzen zum Beispiel, wenn man erkältet ist oder wenn man eine OP hatte, dann treten natürlich auch Schmerzen auf.
Diese chronischen Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, wie haben sich die Zahlen entwickelt? Gibt es eine Zunahme?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade für die Kopfschmerzen oder den Migränebereich ist das sehr gut gezeigt, dass die Zahlen der Menschen, die unter Kopfschmerzen leiden, doch deutlich gestiegen sind. Gerade in den letzten Jahren hat man da sehr gute Zahlen gehabt, gerade für Kinder, dass da die Anzahl gerade der Kinder, die unter Migräne leiden, deutlich nach oben gegangen ist.
Worauf führen Sie das zurück?
Naja, einmal gibt es mehr Awareness, also dass überhaupt auf das Thema Schmerz geschaut wird, dass man das ernst nimmt, dass es überhaupt eine Erkrankung ist, dass damit sich Menschen auch vorstellen beim Arzt. Aber es gibt natürlich einfach Lifestyle-Faktoren. Sicher diese Nutzung der Social Media, ständiger Bildschirmkontakt oder auch für Rückenschmerzen natürlich, dass viele sitzen, weniger Bewegung, weniger Sport, all das begünstigt Schmerzen.
Bis wann sind denn Kopfschmerzen und Rückenschmerzen normal und ab wann muss man von einer Krankheit sprechen? Gibt es da eine Richtschnur?
Naja, eine gute Richtschnur ist immer, wenn es anfängt, Leidensdruck zu verursachen. Also wenn man mal Rückenschmerzen hat, das kennt ja jeder. Und wenn mal der Kopf drückt, hat das sicherlich auch erstmal keinen Krankheitswert. Aber wenn man anfängt, vielleicht auf der Arbeit zu fehlen deswegen oder soziale Aktivitäten nicht umsetzen kann, vielleicht gerade bei Kopfschmerzen, den Geburtstag der besten Freundin ausfallen lassen muss, weil man es nicht schafft, dann hat sowas natürlich schon Krankheitswert und dann macht es auch Sinn, sich mal mit dem Arzt über Therapiemöglichkeiten zu unterhalten.
Sie haben gerade als Ursachen für die Zunahme von Kopf- und Rückenschmerzen Social-Media-Konsum, der gestiegene Social-Media-Konsum und auch das viele Sitzen gesprochen. Das heißt, zur Vorsorge vielleicht sollten wir häufiger das digitale Endgerät weglegen? Sollten wir uns mehr bewegen?
Naja, Bewegung auf jeden Fall und Reizüberflutung als ein Problem ist sicherlich auch vielen klar. Das heißt, es ist natürlich für uns alle und nicht nur vor dem Schmerzhintergrund gesünder, auch das Handy mal wegzulegen oder den Computer auszuschalten, Fernseher auszuschalten und einfach eine Runde spazieren zu gehen.
Wie sieht denn bei der Versorgung der Schmerzpatienten in Deutschland die Lage aktuell aus?
Das ist immer noch ein relativ großes Problem, weil Schmerz häufig eine sogenannte multimodale Versorgung bedarf, nämlich dass man nicht nur einen Arzt braucht, sondern möglicherweise gerade zum Beispiel bei Rückenschmerzen auch einen Physiotherapeuten und auch einen Psychologen. Das heißt, man braucht Zentren, die all das anbieten können und das gibt es in Deutschland nur sehr wenig. Zum Beispiel für Kopfschmerzen gibt es so multimodale Angebote in einem größeren Rahmen nur in 2 Kliniken. Das ist in Königstein und in Kiel. Da sind explizite spezialisierte Kopfschmerzkliniken. Aber man kann sich halt vorstellen, dass in Deutschland 15 Millionen Menschen unter Migräne leiden. Nicht alle natürlich so, dass sie einen stationären Aufenthalt benötigen, aber doch ein erklärlicher Anteil, der wahrscheinlich von so einer multimodalen Therapie profitieren würde. Und das kann mit so einem Angebot natürlich überhaupt nicht abgedeckt werden.
Sie arbeiten als Oberärztin am Westdeutschen Kopfschmerzzentrum des Universitätsklinikums Essen. Was leisten Sie dort?
Da sehen wir Patienten vor allem ambulant. Da geht es vor allem darum, die Diagnose zu stellen und erste Edukation zu machen und natürlich Therapien einzuleiten. Und für die, wo es eben nicht ausreicht, die schicken wir weiter in diese multimodalen Schmerzangebote.
Sie hatten vorhin gesagt, es gibt heutzutage mehr Awareness, also mehr Bewusstsein für das Thema Schmerzen in unserer Gesellschaft. Was hat dazu geführt?
Es ist ja immer so, dass man bei Krankheiten Schwierigkeiten hat, wenn es sich um sogenannte Softwarestörungen handelt. Also wenn man nicht klar sieht, was jetzt kaputt ist. Und das ist ja bei chronischen Schmerzen häufig der Fall. Man findet da ja gar nicht so genau, was jetzt die Ursache der Schmerzen ist. Bei Kopfschmerzen ist das ganz klar. Bei Migräne, man kann ganz viel Diagnostik machen und man findet nichts. Und da ist der Zugang immer von außen für Außenstehende schwierig, weil man immer so sagt, naja, was ist denn jetzt wirklich kaputt? Und da hat sich in den letzten Jahren doch viel getan, einfach weil es mehr Forschung gibt, die auch Veränderungen natürlich zeigt. Aber weil einfach ein Bewusstsein da ist, dass nicht nur ein gebrochenes Bein wehtun kann, sondern eben auch der Rücken, wo eben kein Schaden gerade da ist.
Während früher ja eher die Haltung herrschte, Schmerztablette nehmen, Augen zu und durch, oder?
Absolut, genau. Und heute weiß man, dass das bei vielen dieser Schmerzerkrankungen eben gar nicht der richtige Weg ist. Natürlich ist es gut, Schmerztabletten zu haben für eben schwerste Schmerzen. Aber wir wissen, dass für ganz viele Erkrankungen eben es ganz wichtig ist, auch Physiotherapie zu machen und auch psychologische Education. Es geht darum, wie nimmt man denn Schmerzen wahr? Wie katastrophisiert man vielleicht? Es gibt ja Menschen, die morgens aufwachen, sie spüren den Schmerz und denken, das ist jetzt das Schlimmste, was mir passieren kann. So kann ich nicht weiterleben. Das halte ich gar nicht aus. Und wenn man es dann schafft, auch mit den Schmerzen anderes Bewusstsein zu schaffen, dass man einfach sagt, okay, ich schaue einfach, was geht und ich bewege mich und versuche eben nicht in dieses Katastrophisieren reinzukommen, dann führt das alleine auch schon zu einer Besserung der ganzen Schmerzen.
Sie werden bei dem Deutschen Schmerzkongress unter anderem sprechen über künstliche Intelligenz und Virtual Reality in der Diagnostik und Patientenbehandlung. Welche Vorteile bietet diese neue Technik? Können Sie da einen kleinen Einblick geben?
Na klar, das ist natürlich ein großes Wort und ein ganz weiter Bereich. Aber wozu uns das natürlich hilft, ist zum Beispiel Schmerzen besser klassifizieren zu können. Wenn Patienten Tagebücher führen, können die viel besser ausgewertet werden, wenn wir die Hilfe von künstlicher Intelligenz haben. Man kann Auslöser viel besser detektieren, wenn man einfach viel mehr Daten auswerten kann. Und es gibt Schmerzbereiche, wo eben sowas wie Virtual Reality wirklich eine Rolle spielen kann, indem man eben einen künstlichen Raum schafft, in dem zum Beispiel eine Hand, die man eigentlich nicht richtig benutzen kann, doch wieder richtig benutzt werden kann, einfach durch diese virtuelle Brille.
Okay, das ist eine virtuelle Brille, die ich anziehe und da bewege ich mich in einem virtuellen Raum.
Und dann kann man sozusagen das Gefühl entwickeln, wie sich der Arm eigentlich normal bewegen müsste. Und das hilft dann wiederum, dem Gehirn zu signalisieren, wie der normale Ansteuerungsweg der Hand oder so zum Beispiel sein könnte. Und das kann Schmerzen reduzieren und auch den Umgang mit der Erkrankung verbessern.
Und bei der künstlichen Intelligenz, da sprachen Sie davon Tagebuchführung.
Naja, es geht vor allem da um Dokumentation, dass man zum Beispiel Zusammenhänge feststellt, dass man sieht, wenn ich monatelang meinen Sport mache, dann sehe ich eine Verbesserung meiner Schmerzsymptomatik. Oder wenn ich es schaffe, meinen Lebensstil anzupassen mit einem regelmäßigen Schlafrhythmus, regelmäßigen Nahrungszunahme, dann verbessert sich mein Schmerz. Und das alles lässt sich natürlich deutlich leichter auswerten, wenn man eine KI dahinter hat und nicht einfach nur selber in den Kalender guckt und das Gefühl hat, ja, das könnte schon passen oder eben auch nicht.
Ein weiteres Thema sind die Medfluencer, also die Influencer in den sozialen Netzwerken, die über das Thema sprechen. Wie seriös sind diese Medfluencer als Informationsquelle für Patienten?
Das ist natürlich ein weites Feld und da gibt es sehr, sehr seriöse und da gibt es natürlich auch sehr viel unseriösen Quatsch, sage ich mal. Und ich persönlich glaube aber, dass das ein extrem gutes Medium ist, um auch Menschen zu erreichen, die man sonst vielleicht gar nicht erreichen könnte. Früher hat man ja irgendwie ein Buch geschrieben und versucht, damit irgendwie Patienten vielleicht aufzuklären, gute Education zu machen. Und heute sind eben Social Media ein guter Weg, auch ein breites Publikum zu erreichen und da eben ganz viel auch gute Education zu machen. Weil wir wissen eben von Krankheiten, wenn man selber Experte der eigenen Erkrankung ist, kommt man einfach mit seinen Erkrankungen viel besser klar. Das Schlimmste, was einem bei Erkrankungen immer passieren kann, ist der Kontrollverlust. Dass man das Gefühl hat, man ist damit alleine und hat überhaupt keine Kontrolle, keine Selbstwirksamkeit. Und dafür ist die Arbeit dieser Medfluencer durchaus wichtig.
Und vielleicht auch eine Arbeit, die eben die jüngere Generation erreicht, bei der es eine Zunahme von Schmerzsymptomen gibt, wie Sie sagten.
Absolut, absolut. Wobei man sagen muss, ist die Breite der Leute, die mittlerweile ja Social Media nutzen, ist nicht nur auf die ganz Jungen beschränkt.
Ab Mittwoch, den 16. Oktober, startet in Mannheim der Deutsche Schmerzkongress. Co-Kongresspräsidentin Dagny Holle-Li, Oberärztin am Westdeutschen Kopfschmerzzentrum des Universitätsklinikums Essen, gab uns einen Einblick. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.